Dann machen wir mal weiter. So, wo haben wir jetzt? Wo habe ich mein Laserschwert? Sieht es jemand? Doch, diese Schaltvorhänge fliegt sie vor mir und sagt nichts. Okay. So, wir steigen in den Teil 2 ein. Über die Umstände herrschen, proaktiv leben. Nochmals der Vers: Zur Freiheit hat uns Christus befreit. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen. Gott hat uns zur Freiheit geschaffen und Gott hat uns zur Herrschaft geschaffen. Das ist etwas, was wir Christen auch verstehen müssen. Du und ich, wir sind nach dem Bilde Gottes geschaffen. Und wir sind nicht nur so als ein kleiner Teil des intergalaktischen Zoos erschaffen, so wo Gott sagt, da hinten habe ich noch einen Käfig frei am äußersten Ende des Universums, da könnte man vielleicht die Menschen schaffen, sondern so schwer das auch zu verstehen ist, aber du und ich, wir sind die Krone der Schöpfung. Und wir sind, wie eben sagt es, die Braut Christi. Wir sind nach seinem Ebenbild gemacht. Wir sind gemacht, um auf Ewigkeit mit ihm Gemeinschaft zu haben. Nichts weniger. Und das ist auch sehr wichtig, es zu verstehen. Darum möchte auch Gott, dass du von klein auf an lernst, zu herrschen. Herrschen nicht im negativen Sinne als Diktator, sondern über deine Umstände, über dein Leben und einmal über das, was Gott dir geben möchte. Im ersten Buch Mose heißt es, und Gott schuf den Menschen zu seinem Bild, zum Bilde Gottes schuf er ihn, und er schuf sie als Mann und Frau. Und Gott segnete sie und sprach, seid fruchtbar, mehrt euch, füllt die Erde, macht sie euch untertan und herrschet. Zunächst mal über die Fische, die Vögel und das Vieh und alles Getier, das auf Erden kriecht. Aber die Intention Gottes war, du Mensch bist geschaffen, um zu herrschen. Und die Offenbarung sagt, dass Jesus sagt, wer überwindet, wird mit mir auf meinem Thron sitzen und mit mir regieren, herrschen. Das ist Gottes ursprüngliche Absicht, uns in Herrschaft zu bringen. Was bedeutet Herrschaft? Herrschaft, Leitung heißt, ich selber leite und bestimme meinen Kurs und meine Aktionen in meinem Verantwortungsbereich. Das ist Herrschaft, das ist Selbstleitung. Und dazu hat Gott dich berufen. Punkt. Und nicht diejenigen, die zum Beispiel meiner Leitung anvertraut sind. Es ist oft, dass du erlebst, dass Leute ihre Leitung oder Herrschaft, die ihnen gegeben hat, abgeben und sich von denen leiten lassen, die sie eigentlich leiten sollten. Und auch nicht die Umstände, die mich umgeben, sind von Gott gesetzt, in meinem Leben oder über mich Herrschaft auszuüben. Die Umstände können auch Menschen sein. Wenn wir zurückgehen nochmal ins erste Buch Mose, da finden wir diese Geschichte mit dem Fall von Adam und Eva, dem Fall in die Verfehlung, in die Schuld. Da werden wir im dritten Teil noch eine sehr interessante Sache hören drüber. Aber da sehen wir, wie Adam und Eva eigentlich ihre Herrschaft aufgegeben haben, ihre Selbstherrschaft verloren haben, sich freiwillig eigentlich unter Fremdbestimmung und Fremdherrschaft gegeben haben. Und das interessanterweise durch ein Wesen, von dem Gott eigentlich gesagt hat, ihr seid berufen darüber, über dieses Wesen zu herrschen. Gott sagt, er herrscht über die Tiere und auch über alles Getier, das da kriecht auf Erden, und alle Vögel. Es gibt ja interessanterweise vom Hebräischen, von der Übersetzung her, kann man davon ausgehen, dass die Schlange nicht unbedingt dieses schlängelnde Reptil war, sondern ein vogelartiges Reptil war. Aber anyhow, Die Schlange garnt sie ein, erzählt ihnen etwas von den wunderbaren Möglichkeiten, die diese Frucht bietet, wenn man davon isst. Und Adam und Eva nehmen von dieser Frucht und essen. Obwohl sie eigentlich herrschen sollten, gehorchen sie nicht, sondern lassen sich die Herrschaft aus der Hand nehmen. So. Was eigentlich passiert ist, Adam und Eva werden zu reaktiven Menschen. Jetzt muss ich mal einfach schauen, ob ich das... Ja, das machen wir doch so. Oh, jetzt müssen wir kurz eine Pause machen. Ich sehe gerade, die Energie ist am Wegbrechen. Nicht, dass uns das Ding abschmiert. So, anstatt zu herrschen, folgen sie nur ihren Gefühlen. Was war passiert? Der Teufel in der Gestalt dieser Schlange bietet ihnen an, Macht gewinnen, abkürzen. Wenn ihr davon esst, werdet ihr sein wie Gott. Und was in Adam und Eva passiert war, war, sie waren berauscht von diesem Gefühl, sie waren überwältigt von diesem Gefühl. Wow, hier gibt es eine Abkürzung. Wie können sie sein wie Gott? Und es kostet noch nicht mal was, außer einmal essen. Und was eigentlich passiert, ihr Verstand schaltet sich aus, damit ihre Fähigkeit abzuwägen, abzuchecken und auch die Fähigkeit zu herrschen wird ausgeschaltet. Und sie werden zu reaktiven Menschen. Der reaktive Mensch ist jemand, er agiert nicht, er reagiert nicht. Agieren heißt, ich bestimme den Kurs, wo es lang geht. Reagieren heißt, ich werde von den Umständen hin und her geschubst. Vielleicht, ich weiß nicht, ob er gern Boxen guckt, ne? Boxen sagt man, also ein Boxer, der reagiert, der ist immer nur noch im Rückwärtsgang, der verteidigt nur noch und hofft irgendwo mal was anzubringen, während der Boxer, der agiert, der bestimmt ganz genau, was Aktion und Handlung ist und er treibt seinen Gegner systematisch in den K.O. hinein. Der reaktive Mensch herrscht nicht, er wird beherrscht. Adam und Eva wurden beherrscht von der Idee, über eine Abkürzung so zu werden wie Gott. Der reaktive Mensch kontrolliert die Umstände nicht, die Umstände kontrollieren ihn. Wir werden nachher sehen, dass Adam und Eva die Umstände verantwortlich machten für das, was sie getan haben, und nicht sich selber. Und das ist ein Zeichen des reaktiven Menschen, des fremdbestimmten Menschen. Er wird von den Umständen kontrolliert. Und nicht er kontrolliert die Umstände. Viele von uns lassen sich im Geschäfts- oder Alltagsleben fremdbestimmen. Von Gefühlen, Annahmen, anderen Menschen, Mächten, Kunden, Lieferanten, Angestellten, Familienangehörigen. Und das führt dazu, dass wir nicht mehr unserem Auftrag folgen, unserer Mission, sondern nur noch unseren Gefühlen und Ängsten. Anstatt zu agieren, reagieren wir nur noch auf die Umstände. Da ist eine Krise, schnell reagieren. Da ist eine Krise, auch reagieren. Ich bestimme gar nicht mehr, was ist mein Masterplan, nach dem geht es lang, sondern nur noch die Krisen bestimmen, wo es hingeht. So, und das geschah auch bei Adam und Eva. Da war ein äußerer Einfluss, das Angebot der Schlange. Dieser äußere Einfluss zielt zunächst mal auf das Gefühl ab. Es ist sehr wichtig, dass wir das jetzt verstehen. Fremdbestimmung hat sehr viel mit Gefühlen zu tun. Denkt doch mal an die Israeliten vorhin. Die Beurteilung der Lage des Landes hatte sehr viel mit Gefühlen zu tun und weniger mit einem kühlen Nachdenken. Äußerer Einfluss kommt, man nennt es auch Stimulus, in dem Fall war es die Schlange, ess von diesem Baum, du wirst sein wie Gott. Diese Idee war so berauschend, dass das Denken sofort ausgeschaltet wurde. Man könnte sagen, sie haben mit dem Bauch gedacht. Und das ist etwas, was uns häufig auch passiert. Wir kriegen ein Angebot, wir bekommen einen Stimulus in unser Leben hinein, egal was es ist, und wir herrschen nicht. Herrschen heißt, ich denke darüber nach, was ist mir da jetzt angeboten worden. Wir reagieren nur noch mit dem Bauch und das Ergebnis ist entsprechend. In dem Fall die Reaktion Adam und Eva essen. Dazwischen ist gar nichts. Null. So. Es ist interessant, dass wir hier auch etwas sehen, dass wir werden das später noch detaillierter betrachten, aber unser menschliches Leben zu begleiten scheint. Der immense Hunger nach einer Abkürzung. Gott wollte Adam und Eva Herrschaft geben. Gott wollte, dass sie neben ihm auf seinem Thron sitzen, will es immer noch. Das war seine Absicht mit dem Menschengeschlecht. Aber Gott sagt, hey, um dahin zu kommen, lieber Mensch, gibt es einen Weg. Und gibt es einen Prozess, durch den du gehen musst. Und in diesem Prozess, lieber Mensch, gibt es keine Abkürzung. Und der Teufel kommt und sagt, scheiß auf den Prozess. Wieso so lange warten? Es gibt eine tolle Möglichkeit, das sofort und gleich zu haben. Und guck dir mal unsere heutige Zeit an. Wir leben in der sogenannten Microwave Society. Gestern bestellt, vorgestern ausgeliefert. Leg mir mal die Hände auf, Bruder, dann wird's gut mit mir. Ich muss zu dem Prediger, da ist voll die Salbung, ne? Da werde ich alle meine Probleme los. Überall diese Sehnsucht, dieses Verlangen nach Quick Fixes, nach schnellen Lösungen. Und das Resultat ist oft Enttäuschung, Ernüchterung. So ein Moment Begeisterung, ein Moment Psyche, ein Moment Hochgefühl, aber dann kommt der große Absturz. Ein anderes Beispiel, was wir momentan allerorten erleben, ist, wie Menschen finanziell abgezockt werden. Auch Christen. Ich habe es vorhin schon kurz erwähnt, diese Firma in den USA, und da war es noch eine zweite Firma in den USA, beide haben Betrügereien mehrere millionenstelligen Bereich durchgeführt, und Zehntausende von Christen sind um ihr Geld gerippt worden. Aber man muss sich fragen, wie? Jedes Mal wurde den Christen versprochen, schau, investier und du kriegst bis zu 25% Gewinn in 10 Tagen, in 15 Tagen. Und es ist genau das auch hier passiert. Äußerer Einfluss, Stimulus. Was ist passiert? Verstand ausgeschaltet. Herrschaft ausgeschaltet. Womit gedacht? Nur mit dem Gefühl. Gier. Gier. Gier ist auch ein Gefühl. Mein Denken wird ausgeschaltet. Gott sagt, hey, du bist berufen zu herrschen. Gier ist keine Herrschaft. Gier ist Dummheit. Gier ist ein reines Gefühl, das mich fast immer ins Verderben reißen wird. Immer. Gier schaltet den Verstand aus. Gier kommt aus dem Fleisch. Aber Gott sagt, du bist berufen zu herrschen. Du hast die Fähigkeit von Gott bekommen, zu herrschen. Hätten die Leute nur ein bisschen nachgedacht, im Grunde genommen weiß jedes Kind eigentlich so, das sollte man eigentlich wissen, dass Geld sich nicht beliebig vermehrt, sondern schneller Gewinn, schneller hoher Gewinn heißt immer hohes Risiko in der Anlage. Also es geht gar nicht anders. Ne? Mir kann keiner erzählen, gib mir mal 5.000 Euro und in 5 Tagen kriegst du es doppelt zurück. Da stimmt was nicht. Jede Logik spricht dagegen. Ne? Und wenn, dann muss es sich um ein entweder enorm hohes Risiko handeln, ne? Wo ich auch alles verlieren kann, oder das ist eine andere. Aber was dann aussetzt bei den Leuten, ist das Nachdenken, sondern sie sehen nur, wow, der Gewinn. Ne? Und genauso war es bei Adam und Eva. Gott gab ihnen Herrschaft, Gott hat dir Herrschaft gegeben, aber allzu oft setzt unsere Herrschaft aus. Wir werden fremdbestimmt durch Gefühle. Und Gefühle sind ein schlechter Ratgeber. So, dann, wie es eigentlich sein sollte, ist, Gott hatte die Fähigkeit zu herrschen gegeben. Es kommt ein äußerer Einfluss, der Stimulus, Und jetzt passiert erst mal eins, du setzt dich hin und sagst, Moment mal, müssen wir mal drüber nachdenken. Was sagst du da? Essen? Und dann bin ich wie Gott. Also wenn ich das logisch überdenke, kann das gar nicht sein. Wie Gott zu werden, muss ein Prozess sein. Das hat nicht was mit einer chemischen Verwandlung zu tun in mir. Gott ist kein Zombie und ich werde kein Zombie-Gott sein. Ich bin nicht ein Programm, das man blitzschnell umstricken kann. Wenn ich ein bisschen nachdenke, muss ich eigentlich erkennen, hey, hier werde ich belogen, hier werde ich über den Tisch gezogen. Aber genau darauf zielt die Attacke des Teufels. Wir haben gelernt, er ist ein Lügner von Anfang. Und er wird immer versuchen, wenn er dich steuern möchte, an dein Gefühl heranzutreten. Und das Gefühl kann Angst sein, manchmal Liebe, Gier. Was gibt es noch für Gefühle, die uns manchmal treiben? Mitleid. Es gibt eine ganze Menge Gefühle und interessanterweise benutzt der Feind oder böse Menschen oft, sie zielen auf unsere Gefühle, um unseren Verstand auszuschalten. Der Verstand hat aber was mit Herrschaft zu tun. Versteht ihr, was ich sagen will, oder versteht ihr es?
Ja.
So, Gott hat dich berufen zu herrschen. Und das heißt, lass dich nicht nur von Gefühlen steuern. Gefühle sind gut, aber Gefühle sind nicht immer ausschließlich der Entscheidungsträger. Adam und Eva folgten ihren Gefühlen und hatten aber keine Werte und reflektierten auch nicht. Und es begann ein zerstörender Kreislauf in ihrem Leben. Sie wurden zu reaktiven Menschen, das heißt Menschen, die unter Fremdbestimmung gerieten, die eigentlich nicht mehr Herren über ihr eigenes Leben waren. Und es ist interessant, was jetzt dann passiert. Gott spricht zu ihnen, Gott sagt, wer hat dir gesagt, Adam, dass du nackt bist? Hast du denn nicht von dem Baum gegessen, von dem ich dir sagte, du sollst nicht davon essen? Da sprach Adam, die Frau, die du mir zugestellt hast, gab mir von dem Baum und ich aß. Da sprach Gott zur Frau, warum hast du das getan? Das Weib sagte, die Schlange betrog mich, so dass ich gegessen habe. Und wenn die Schlange hätte sprechen können, hätte sie gesagt, der Teufel ist in mich reingefahren, deswegen habe ich es getan. Und der Teufel hätte bestimmt auch noch eine Ausrede gehabt. So, und hier siehst du den reaktiven Menschen in Aktion. Das ist sehr wichtig. Der reaktive Mensch sagt immer, die anderen sind schuld. Ich bin nicht schuld. Die anderen sind schuld. Der hat gesagt, ich habe es gemacht. Er hat gesagt, unterschreib den Vertrag, dann werde ich reichen, dann habe ich es auch gemacht. Die Umstände sind schuld. Die Umstände waren so schlecht, deswegen konnte ich das und das nicht machen. Gott ist schuld. Wenn Gott mich wirklich lieben würde, dann hätte er mir schon längst eine Frau oder einen Mann gegeben und dann hätte ich mich nicht in dieses Abenteuer stürzen müssen und bla 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 bla. Ich bin immer das Opfer der Umstände. Immer passiert es mir. Immer ich da rein. Habt ihr sowas schon mal gehört? Mhm. Kennt euch diese Muster? Kommen die euch bekannt vor?
Ja.
Machen wir ein bisschen Licht an. Und das nennt man reaktives Leben. Ich reagiere nur noch. Es kommt was auf mich zu, ich reagiere nur noch. Und ich bin nicht schuld. Das ist ja, weil ich kann dann gar nichts anderes machen. Ich muss ja reagieren. Du kannst es überall reinpacken. Und der reaktive Mensch, der hat ein Muster in sich, er erwartet die Lösungen für seine Probleme immer von außen, nie von sich. Der reaktive Mensch sagt, Änderungen müssen außerhalb von mir und durch die anderen geschehen. Dann wird es besser gehen. Reaktives Leben ist immer fremdbestimmt. Das heißt, andere oder die Umstände bestimmen über mich. Und dazu bist du nicht berufen. Gott sagt, ihr seid zur Herrschaft berufen. Zur Herrschaft berufen. Herrsche. Der reaktive Mensch sagt, wenn die äußeren Umstände besser gewesen wären, dann wäre mir das nicht passiert. Die Welt außerhalb von mir muss sich ändern, dann wird es mir besser gehen. Wenn doch nur die Steuerreform noch besser ausfällt. Wenn doch nur der Schröder endlich seine Reformen richtig macht. Wenn das Arbeitsamt doch nur besser funktionieren würde. Wenn. Interessanterweise kommt diese Aufzählung nie ich vor. Es sind die anderen, die Umstände. Die Verantwortung für mein Wohlergehen liegt bei den anderen, nicht bei mir. Der andere ist für mich zuständig, nicht ich. Und das ist ein Lebensstil, zu dem Gott dich nicht berufen hat. Punkt. Gott hat dich zu einem Lebensstil berufen, den wir als proaktiv bezeichnen. Das heißt, das kommt übrigens aus der Business-Literatur, das bedeutet, wir sind aktiv, wir entscheiden uns für Aktivität, wir nehmen den Kurs unseres Lebens selber in die Hand, wir nehmen die Verantwortung für unser Leben selber in die Hand, wir überlassen sie nicht den Umständen, nicht anderen Menschen, wir sind dafür zuständig. Denn das Gegenteil des reaktiven Menschen ist der proaktive Mensch, auch proaktives Leben. Der proaktive Mensch sagt, Änderungen geschehen in mir und wirken nach außen. Wenn ich agiere und herrsche, sind die äußeren Umstände egal. Die Lösung liegt in mir. In dem Maße, wie ich mich ändere, ändert sich auch meine Situation. Ich übernehme Verantwortung für mein Leben. Ich übernehme Herrschaft über meinen Lebensbereich, egal wie klein der ist. Ich werde mich ändern und ändere dadurch die Welt außerhalb von mir. Mein Verhalten bestimmt am Ende mein Wohlergehen und nicht das Verhalten der anderen. Und wenn du lernst, in so ein Leben hineinzufinden, dann wirst du dein Leben selber kontrollieren und dann wirst du Herrschaft ausüben. Und Gott hat versprochen, hinter dir zu stehen. Zur Freiheit hat euch Christus befreit, so lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft aufnehmen. Freiheit bedeutet auch frei sein von den Umständen und von anderen Menschen. Und Gott will dir dabei helfen. Und das ist ein Leben, in dem du wirklich Erfolg haben wirst, in dem wirklich die Dinge passieren, die du oft nur bei anderen wehmütig siehst. Schau dir mal wirklich echte, ich meine nicht so aufgeschäumte Typen, sondern echte erfolgreiche Menschen an. Du wirst genau dieses Muster in ihrem Leben immer und immer und immer wieder entdecken. Immer. Sie übernehmen die Verantwortung für ihr Leben, sie übernehmen die Verantwortung für die Situation, sie lassen sich nicht von äußeren Dingen beeindrucken, sondern folgen unbeirrbar ihrem eigenen Ziel. Und auch hier gilt, dass es oftmals Nicht-Christen oftmals sind, die so vorangehen. Proaktives Leben ist Vertrauen in die sicheren Zusagen Gottes, mir dabei zu helfen. Gott hat versprochen, mir zu helfen, mir beizustehen und deswegen werde ich auch Erfolg haben in dem, was ich mache. Ich weiß, ich bin geliebt von Gott. Deswegen gebrauche ich auch meinen freien Willen. Ich trainiere ihn, auch wenn ich dabei immer und immer wieder hinfalle. Das spielt gar keine Rolle. Wir wollen heute lernen, wie ein reaktives Verhalten entsteht, wie wir es überwinden können und wie wir zu proaktiven Menschen werden, die ihre Umwelt wirklich verändern und so Zeugnis geben für die reale Kraft Gottes. Zunächst nochmal zwei Bibelverse. Jesus sagt, oder Paulus sagt im Philipperbrief, ich vermag alles, nicht einiges, alles, durch den, der mich mächtig macht. Und wenn wir uns als Christen entscheiden würden, zu sagen, ich glaube, was die Bibel sagt, denn dann kann ich sagen, okay, nach Gottes Herz und Plan vermag ich mit ihm alles, weil er mich mächtig macht. Es gibt keine Entschuldigung, es gibt keinen Umstand, es gibt nichts, wo ich sagen kann, das ist zu groß, zu schwer, zu hart. Es gibt immer einen Weg mit ihm, gegen die Umstände, gegen andere Menschen. In Lukas 10,19 sagt Jesus, siehe, ich habe euch Macht gegeben über alle, nicht einige, alle Gewalt des Feindes und nichts wird euch schaden. So, wir müssen uns doch hier fragen, ist das wahr oder ist es nicht wahr? Ist es einfach nur ein schöner christlicher Reim, eine feine Prosa, ach wie schön hört sich das an, oder ist es eine echte, reale Aussage, die Jesus getroffen hat? Ich habe dir, da setzt mal deinen Namen ein, Uwe, Macht über alle Gewalt des Feindes gegeben und nichts wird euch schaden. So, das ist nicht etwas, was mir in den Schoß fällt, sondern es ist etwas, was Gott mir zusagt, dann ist es mein Job zu sagen, und das nehme ich an, das eigne ich mir an, und ich exercise, ich führe das dann auch aus meinem Leben. Ich lasse mich eben nicht beeindrucken von der Macht des Feindes. Ich lasse mich nicht beeindrucken von dem, was mir an Gegenwind ins Gesicht bläst, an Widerstand entgegenkommt, ja? Sondern ich sage, ich stelle mich auf das und ich stehe dagegen auf und ich bestimme jetzt den Kurs und nicht der Wind, der mir ins Gesicht bläst. Und ich sage es nochmal, das ist kein einfaches Leben. Es ist kein Leben, das dadurch geschieht, indem mir jemand die Hände auflegt. Das kann eine Initiierungszeremonie sein, die mich da hinein freisetzt. Aber es ist meine Entscheidung, die ich täglich fällen muss. Und Gott gibt mir die Kraft dazu. Und ich kann das ablehnen und ich kann sagen, das ist keine gesalbte Predigt. Das törnt mich nicht an, das ist viel zu schwer. Ne? Ich warte auf die Salbung, die kommt. Ne? Die Salbung zerbricht jedes Joch. Ich kann manchmal diesen Schwachsinn nicht mehr hören, weil ich Hunderte und Tausende von solchen Leuten mittlerweile kennen, die nur noch der Salbung hinterherrennen und die nichts auf die Reihe kriegen. Ja. Oder die schon tausendmal gesalbt worden sind durch Handauflegen und immer noch nichts auf die Reihe kriegen. Und das ist nicht der Weg Gottes. Aber Gott hat versprochen, mit uns zu gehen, mit uns zu sein. Und deswegen müssen wir immer wieder verstehen, wo beginnt dieses Schlachtfeld. Und das Schlachtfeld ist in deinem Geist und auch außerhalb von dir. Es gibt gewissermaßen zwei Lebens- und Einflusskreise, in denen wir uns bewegen. Möchte ich dir mal zeigen. Unser Leben teilt sich auf in die Welt in uns und die Welt um uns. Die Welt um uns, das sind andere Menschen und die Lebensumstände. Ich kann euch nicht beeinflussen. Also ich kann euch manipulieren. Aber manipulieren ist nicht wirklich beeinflussen. Manipulation hat immer nur kurzfristige Auswirkungen. Beeinflussung ist was ganz anderes. Ich kann euch nicht beeinflussen durch Manipulation. Ich kann die Umstände auch nicht verändern. Ich kann jetzt nicht verändern, dass es da draußen Winter ist im Moment. Ich kann es nicht ändern, dass jetzt schon wieder Wolken vor dem schönen blauen Himmel sind von heute Morgen. Ich kann nicht ändern, dass es jetzt schon 4:45 ist. Was kann ich ändern? Das ist der Bereich in mir. Ich, mein Innenleben, die Welt in uns. Das ist meine Persönlichkeit. Das sind die Ressourcen, über die ich unmittelbar Einfluss habe. Mein Geld, meine körperliche Kraft, meine Emotionen, mein Wille, meine Entscheidung. Das ist etwas, was ich unmittelbar und direkt beeinflussen kann. Über die anderen Dinge habe ich keinen Einfluss. So. Und über diese Bereiche habe ich auch von Gott Handhabe bekommen. Ich kann über diese Bereiche verfügen. Du kannst über dein Leben verfügen. Und deswegen ist dein Leben auch das Einzige, was du wirklich ändern kannst. Und nicht der andere. Du kannst deinen Nachbarn nicht ändern, du kannst deinen Lehrer nicht ändern, deinen Chef nicht ändern, deinen Vater, deine Mutter nicht ändern. Aber indem du dich änderst, wirst du, das werden wir nachher sehen, diesen Bereich verändern. Wirst du mehr und mehr hier Einfluss geben. Indem ich mich ändere, werde ich euch verändern. Ich sage es mal ganz salopp, ihr sitzt heute hier, weil ich irgendwann in meinem Leben eine Entscheidung getroffen habe, mein Leben zu ändern. Sonst würdet ihr heute hier nicht sitzen. Das stimmt. Das ist wahr. Und genauso ist es mit deinem Leben. Denk mal an Menschen, die du beeinflusst, nämlich dadurch, dass du dein Leben geändert hast. Und das sind die echten Veränderungen. Was wir nun im täglichen Leben erleben, ist, dass die äußere Welt unsere innere Welt beeinflusst. Und wenn wir es zulassen, auch negativ verändert. Das heißt, diese äußere Welt übt einen beständigen Einfluss auf uns aus. Das sind dann wieder diese Aussagen wie, ja, mein unmöglicher Chef, meine Vorgesetzten, die so schlecht sind. Und deswegen komme ich einfach nicht weiter. Meine blöden Arbeitskollegen machen mir den Arbeitstag so richtig zuerst. Ich habe zwei Söhne. Der blöde Lehrer ist schuld an meiner schlechten Chemie. Meine faulen Mitarbeiter und der Markt sind schuld daran, dass mein Geschäft nicht richtig läuft. Das schaffe ich niemals, deswegen brauche ich erst gar nicht anzufangen. Kannst du das für mich tun oder könntest du das für mich tun? Ich schaffe es nicht. Meine Kinder kosten mich noch die letzte Energie. Meine Vergangenheit und mein schlechtes Umfeld haben mich behindert, in das hineinzukommen, was ich eigentlich hätte werden können. Mein Ehepartner ist so völlig anders als ich. Mein Pastor könnte liebevoller und aufmerksamer zu mir sein. Meine blöde Gemeinde zieht einfach nicht mit und ist so träge. Und so weiter, und so weiter, und so weiter. All diese Aussagen oder Umstände hämmern auf unser Leben ein. Und wenn ich den Dingen nachgebe, was passiert dann? Mein Einflusskreis schrumpft immer mehr. Deswegen, ich sage das nochmal, das hilft uns manchmal, wenn ich in meinem Leben bestimmte Dinge weichen nicht gestellt hätte in mir, dann würden wir alle heute hier nicht sein. Das hat nichts mit Arroganz oder Hochmut zu tun. Das sind einfach Fakten. Ja. Das heißt, dadurch, dass du dich änderst, änderst du die Umstände, änderst du die Realität um dich. Indem du dich innen veränderst, schaffst du eine neue Realität um dich herum. Indem du dich veränderst, änderst du dein Umfeld. Aber wenn du zulässt, dass dein Umfeld dich verändert, schrumpft dein Einflussbereich immer weiter. Das heißt, du wirst immer mehr fremdbestimmt, immer mehr andere bestimmen über dich, Umstände bestimmen über dich, Angst bestimmt über dich. Dein Einflussbereich auf andere Menschen und Umstände wird immer kleiner, bis er fast nicht mehr vorhanden ist und du wie ein kleiner Korken auf den Wellen hin und her treibst. Du hast gar keinen Einfluss mehr auf deinen Kurs. Du wirst nur noch hin und her und her und hingeschoben. Und das ist leider das Bild, was viele Menschen bieten. Und das sind die Aussagen, die du von vielen Menschen auch hörst. Und Fakt ist, Gott hat uns so nicht geschaffen. Er hat gesagt, herrschet. Herrschet. Ihr seid zur Herrschaft berufen. Eure Zukunft ist einmal mit mir auf meinem Thron zu sitzen, mit mir zu regieren. Und das fängt hier an. Es fängt mit Selbstherrschung an. Die höchste Form von Leiterschaft ist Selbstleiten. Wer sich selbst leiten kann, kann auch andere leiten. Und wer sich selbst nicht leiten kann, kann auch andere nicht leiten. Wer sich selbst leiten kann, kann Imperium leiten. Und wer sich selbst nicht leiten kann, der kann auch nicht mehr seine Familie leiten. Sind all die Äußerungen, die wir gehört haben, sind reaktive Äußerungen. Sie geschehen als Gefühlsreaktion auf Ohnmacht, auf die umgebenden Umstände und nicht aus meiner Identität als Kind Gottes. Das weiß, mir sind alle Dinge untertan. Und deswegen ist es so wichtig, in dieses Leben kommen wir nicht einfach rein, den wir heute im Vortrag gehört haben, hurra, hurra, sondern es ist ein Leben, in das wir Punkt für Punkt, Tag für Tag hineinkommen, indem wir die Dinge einfach tun. Tun. Indem wir uns Gewohnheiten antrainieren. Ja, das Schlechte in uns haben wir uns auch antrainiert. Warum sollen wir nicht auch das Gute uns antrainieren? Der Lohn ist riesig. Die Zufriedenheit, die kommt, ist riesig. Und es ist wert. Und es ist nicht unmöglich, weil Gott mit uns ist. Hier haben wir nochmal die praktische Auswirkung, ne? Ich habe das ja auch nochmal gesagt, hier haben wir es gesehen, der Kreis schrumpft und mein Einflussbereich wird immer kleiner. Und was auch noch passiert ist, dass der reaktive Mensch, der reaktive Äußerungen von sich gibt, zieht auch Negatives an. Was ich gefürchtet habe, ist über mich gekommen. Und wovor mir graute, hat mich getroffen. Wenn du lang genug proklamierst, die Umstände und mein Vorgesetzter und meine Firma und da komme ich nie zu was und dies und das und das und mein Ehepartner und meine Eltern und dies, dann werden diese Dinge, du rufst es herbei über dich und diese Sachen bekommen Autorität über dich, weil du auch diese Autorität herbeirufst. Und du bist unter diesen Dingen begraben und sie beherrschen dich und du lebst unter Fremdherrschaft. Und Gott sagt, du sollst dein Leben selber bestimmen und zwar nach den Plänen, die ich dir gebe. So, deswegen achte drauf, was du aussprichst, auch, was du sagst über dein Leben, über deine Umstände. Gewöhne dir die reaktive Sprache ab und gewöhne dir eine proaktive Sprache an. Ich vermag alles durch Christus. Ich werde mich ändern, dadurch ändere ich die Umstände. Ich werde es schaffen, ich weiß nicht wie, aber ich werde es schaffen. Ich weiß nicht, wie ich weiterkomme, aber ich gehe einfach einen Schritt vor den anderen, ich werde nicht aufhören. Es gibt immer einen positiven Ausweg. Und es ist so leicht, sich in die Arme der Niederlage zu werfen. Dieser Gestank, dieser benebelnde Gas. Mach es nicht. Auch wenn es manchmal leichter ist. Proaktive Menschen wissen eins. Das Einzige, was ich wirklich ändern kann, bin ich selber. Jesus sagt, alles, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihr. Das ist das Gesetz und die Propheten. Du willst einen tollen Ehemann, eine tolle Ehefrau? Sei du ein toller Ehemann und eine tolle Ehefrau. Ohne darauf zu warten, was der andere macht. Fang du an. Petrus hat mal auf Johannes gezeigt, sagt, ja, aber was ist mit dem Jesus? Und Jesus sagt, was geht der dich an? Folge du mir nach. Proaktives Leben. Das Einzige, was du ändern kannst, bist du. Du kannst deinen Partner nicht ändern. Aber in dem Maß, wo du dich änderst, wirst du erleben, dass sich dein Gegenüber ändert, dein Büro ändert, dein Chef ändert, deine Umgebung sich ändert. Das ist der Weg, wie wir Einfluss nehmen. Gott stand auch nicht mit mir und sagte, oh, diese chaotischen Menschen, diese Idioten, diese, oh. Sondern er hat gesagt, ich gehe da runter. Und ich werde ein Teil der Lösung. Ich werde ihnen zeigen, wie es geht. Ich werde zu einem Beispiel werden. Und die Menschen werden sich an mir ausrichten und aufrichten. Es hat funktioniert. Gott hat uns nicht manipuliert. Gott hat nicht gesagt, okay, krieg jedes Mal eine Spritze von mir, so werden wir das Generbe ein bisschen verändern und dann werden die schon wieder funktionieren. Gott will keine Roboter. So, und deswegen, der proaktive Mensch anerkennt seine Verantwortung und übt sie aus. Er macht nicht die Umstände oder andere verantwortlich, sondern beginnt bei sich selber. Und ich weiß, das ist nicht die Botschaft, die vielleicht manch einer hier hören wollte. Wir hätten so gern diese tollen, oh, super Methoden, die uns nichts kosten, die keinen Schmerz verursachen und noch eine Handauflegung hinterher und dann ist alles cool. Ne? Und ich kann nur sagen, du betrügst dich selber. Und manche Leute betrügen sich ein Leben lang und sind ihr Leben lang nur dem Betrug nachgelaufen. Du kannst die Konjunkturdaten in Deutschland oder der Welt nicht verändern, aber du kannst dich verändern und damit den Unterschied machen. Und darauf wartet Gott. Darauf wartet Gott, dass Menschen ihm vertrauen, mit ihm losgehen, unabhängig von den äußeren Umständen. Beginne deine Innenwelt zu verändern und dein Zirkel des Einflusses wächst immer mehr. Hier. Verändere dich. Und du wirst sehen, du kriegst immer mehr Einfluss. Immer mehr Kontrolle. Kontrolle jetzt nicht im negativen Sinne, sondern im positiven Sinne. Werde ein Vorbild und andere werden dein Vorbild nachahmen. Und ich weiß, es ist der schwere Moment. Wir hätten es gern leichter. Manipulation ist leichter. Powerplay, Einschüchterung ist so viel leichter. Funktioniert viel leichter. Aber Gott hat es gezeigt, es geht. Wer sein Vorbild. Das, was du möchtest, dass die Menschen dir tun sollen, das tue ihnen. Was siehst du den Splitter im Auge deines Bruders, den Balken deinem eigenen? Ich zieh zuerst den Splitter aus deinem Auge, dann. Das ist alles proaktives Leben. In dem Maße wird der andere sich ändern. Das wirst du erleben. Und alles andere, das mag vielleicht kurzfristig funktionieren, aber es ist auch von kurzfristiger Dauer. Manipulation hat noch nie lange gelebt. Kontrolle auch nicht. Angst auch nicht. Und so viele Gemeinden existieren durch Manipulation, durch Kontrolle oder durch Angst. Und du kannst sehen, wie schnell diese Gemeinden wieder von der Landkarte verschwinden. Das ist dasselbe mit Firmen, das ist dasselbe mit jeder Form menschlicher Lebensstruktur. Unser Handeln wird nicht durch äußere Umstände diktiert, wir bestimmen es durch eigene Entscheidungen. Und dabei hilft uns der Glaube an die übernatürliche Kraft Gottes, ein Leben über den äußeren Umständen zu führen. Es ist möglich. Auch wenn es manchmal schwer ist. Ich würde mir manchmal auch wünschen, es gibt Abkürzungen. Aber ich habe gelernt, mit 47 Jahren, es gibt keine Abkürzungen. Ich habe auch versucht, Abkürzungen zu nehmen und habe nur gemerkt, dass ich im selben Eck wieder rauskomme. Und das Ärgerliche ist, dass nur unnötig Zeit verschwendet und du musst trotzdem den Weg gehen. Also irgendwann lernst du es auch und sagst, dann gehe ich lieber gleich. Eines der schönsten Beispiele aus der Bibel für proaktives Handeln ist Josef. Josef wächst als Mama und Papa-Söhnchen auf, der verwöhnte, verhätschelte Weichling, dem alles vorne und hinten reingeschoben wird. Und er wird dann von seinen Brüdern, die super eifersüchtig sind, ins tiefe Loch geworfen und dann als Sklave verkauft. Und eigentlich müsste man erwarten, dass so ein Weichei wie Josef dann so richtig die Mitleidstour hat und Gott verantwortlich macht und heult und klagt und nur noch vor sich hin vegetiert. Aber trotz des Verrates und seiner Karriere als Sklave im Haus des Potiphars beginnt er, sich auf seine inneren Fähigkeiten zu besinnen. Er wird proaktiv. Er sagt, okay, es hat keinen Sinn zu heulen, zu klagen, zu jammern. Ich werde jetzt mit dem, was ich kann, hier das Beste draus machen. Er arbeitet, und es ist interessant, die Bibel sagt, und Gott war mit ihm in allem, was er tat. Das ist eine Verheißung, dass wenn du dich gegen die Umstände entscheidest, dann wird Gott mit dir sein in allem, was du tust. Und Josef war so erfolgreich, dass er unter all den Sklaven herausstach. Potiphar erkannte die Qualitäten in ihm, die Hingabe, und er wurde ruckzuck befördert und war sehr bald der Verwalter des ganzen Hauses. Unglaubliche Karriere eigentlich. Warum war das möglich? Weil er proaktiv handelte. Er hat niemanden verantwortlich gemacht, er hat sich nicht von Bitterkeit gegenüber seinen Brüdern auffressen lassen. Er hat gesagt, okay, jetzt bin ich hier und jetzt mache ich das Beste draus. Das Resultat, er ist ganz schnell an der Spitze. Vom Sklaven zum Herrn. Dann geht es weiter. Er wird zu Unrecht beschuldigt, die Frau von Potiphar. Er landet im Knast. Und ihr könnt jetzt auch wieder heulen und sagen, Gott, hey, das habe ich davon, dass ich dir gehorche. Ich habe mir es verbissen, mit ihr ins Bett zu steigen und hätte ich es doch nur gemacht und dann wäre mir die ganze Misere erspart gewesen. Das habe ich davon. Und so viele Christen klagen und heulen, ne, weil sie Gott gehorcht haben und manchmal erwarten sie dann sofort den mega fetten Segen und es kommt erstmal noch dicker und dann, ja scheiße, das ist nun der Glaube und so, hätte ich es nur nicht gemacht. Ne. Aber Josef ist nicht so einer. Im Knast fängt er auch an und sagt, okay, das Einzige, was ich hier ändern kann, bin ich. Ich führe ein vorbildliches Leben, ich setze mich hier ein und ruckzuck ist er der Chef vom Knast. Das ist interessant, ne? Das zeigt uns so deutlich, wo proaktives Leben hinführt, ein Leben über den Umständen. Er verschwendet die Energie nicht in endlose Selbstmitleidpartys und Anklagen und Heulereien gegen Gott. Er tut das, was vor ihm liegt und das tut er. Ne? Er beginnt mit sich. Dadurch beginnt er einflussreiche Männer kennenzulernen. Diese Männer wiederum werden eine Brücke zum Pharao. Natürlich wird er auch hier erstmal wieder vergessen, aber er bleibt dran und Gott bleibt an ihm dran. Und der Tag kommt, wo er durch sein proaktives Verhalten vor den Pharao gestellt wird. Und er wird in einer einzigen Nacht zum zweiten Mann des größten Weltreiches der Erde damals. Zum Vizekönig von Ägypten. Ein einfacher Hirtenjunge, der sich nicht unter die Umstände gebeugt hat, sondern der gesagt hat, das Einzige, was ich ändern kann, bin ich. Das Einzige, was ich echt in der Hand habe, wo ich mal es tun kann, das bin ich. Ich werde mich ändern und dadurch ändern sich die Umstände. Und das ist die Botschaft und diese Lektion an dich. Änder dich. Hör auf, deine Energie zu verschwenden, über die Umstände zu klagen, über die Menschen zu klagen, die dir spinnefeind sind oder dich ungerecht oder schlecht behandeln, über deine Vergangenheit zu klagen, die dir angeblich so viele Nachteile gebracht hat. Ich habe euch Gewalt gegeben über alle Macht des Feindes und nichts wird euch schaden. Gott hat dir die Gewalt gegeben über alle Umstände, über alle Macht des Feindes, über jede Herkunft, ob deine Herkunft schlecht und niedrig ist, ob da Missbrauch war oder sonst was war, vor dir liegt die Zukunft und die ist gut. Weil Gott für dich einen grandiosen Plan hat, für jeden von uns. Das ist kein Geschwalle. Ja.
Ich habe eine Frage. Muss man nicht aber manchmal auch durch Gebet Umstände verändern?
Gebet gehört immer mit dazu. Ich glaube, dass er sehr viel gebetet hat. Ich hoffe, ihr versteht mich nur. Ich kann jetzt nicht zu breit in alles reingehen. Ja? Beten ist für mich, sage ich mal einfach, das gehört einfach dazu. Ne? Wir beten. Aber neben Gebet ist auch das Tun dann etwas. Und es gibt auch Leute, die beten und beten und beten nur, aber bewegen sich kein Millimeter. Und das kann auch zu etwas werden, zu einem reaktiven Verhaltensmuster. Ne? So, ich bete ja. Ne? Und Gott sagt, geh jetzt. Du hast gebetet und jetzt geh. Als Paulus und Silas nach Griechenland gehen wollten, sind sie auch da gesessen, sie haben gefastet und gebetet, aber danach sind sie gegangen. Ne? Und Josef hat gebetet. Josef war mit Gott in Verbindung. Sonst hätte er gar nicht die Kraft gehabt. Es ist auch nochmal ganz wichtig, proaktives Leben, bitte gebt euch nicht dem Irrtum hin, das ist hier keine Psychologieschule. Ein solches Leben kommt aus einer lebendigen Beziehung mit Gott. Ich hoffe, das ist im ersten Teil klar geworden. Eine Beziehung mit Gott, in seinem Wort leben, mit ihm Gemeinschaft haben, beten. Ja. Aber beten, Glauben ohne Werke, sagt auch Jakobus, ist tot. Also das gehört unauflöslich zusammen. Okay. Matthäus 6 ist auch ein wunderbares Beispiel. Jesus sagt, wenn ihr euch noch so viel sorgt, könnt ihr doch euer Leben nicht in einem Augenblick finden. Wie viel Sorge treibt uns um unser Leben? Wie viel Energie wird da verschwendet von uns? Man hat mal ausgerechnet, was Sorgen an Lebensenergie aufbraucht. Das ist unglaublich, ne? Also Sorgen sind echt und die produzieren also auch so regelrechte Antikörper im Körper, ne? Und aggressive Zellen im Körper. Ne? Jesus sagt, hey, Jesus sagt hier, es gibt Dinge, die hast du nicht in der Hand, also sorge dich nicht drum. Hört auf vor der Sorge zu denken, werden wir genug zu essen haben. Das ist die Sorge, die Deutschen im Moment umtreibt. Wo wird meine Rente sein? Was wird mit meiner Krankenversicherung sein? Was wird mit Deutschland sein? Was wollen wir anziehen? Und das ist so herausfordernd. Das muss ich mir auch immer wieder neu sagen. Willst du denn leben wie die Menschen, die Gott nicht kennen? Das ist harter Tobak, aber das ist oft so. Willst du leben wie ein Mensch, der Gott nicht kennt? Und Jesus sagt, die Gott nicht kennen, die keine Beziehung zu ihm haben, die nicht beten, die nicht im Wort auch mal sind, ne? Das sind die, die auch keine Gottesbeziehung haben und die machen sich Sorgen. Werde ich leben? Wie lange werde ich leben? Was esse ich morgen? Was ziehe ich an? Kann ich meine Miete zahlen? Werde ich einen Job haben? Werde ich dies? Werde ich das? Das kommt, weil wir keine Beziehung haben. Und wenn wir keine Beziehung haben, werden wir in einen reaktiven Lebensstil fallen. Das heißt, wir reagieren nur noch. Und wir werden getrieben und gepeitscht von den Umständen, wie alle anderen auch. Wir leben in Furcht, in Angst. Wir greifen nach dem Strohhalm, der sich bietet, weil wir glauben, dazu sind wir noch berufen. Und Gott sagt, das ist nicht das Leben, wozu ich dich berufen habe. Euer Vater im Himmel weiß ganz genau, dass ihr das alles braucht. Gebt nur Gott in seiner Sache den ersten Platz in eurem Leben, so wird er euch auch alles geben, was ihr nötig habt. Diese Verse sind ein Beispiel für einen proaktiven Lebensstil. Ich sorge mich nicht um die Dinge, die außerhalb meiner Reichweite liegen. Nochmals, wer von uns kann die Konjunkturdaten beeinflussen in Deutschland? Niemand. Wer kann die Rentenreform beeinflussen? Niemand. Wer kann die Krankenreform beeinflussen? Niemand. Wer kann beeinflussen, wie alles um uns herum mit den Jobs weitergeht? Niemand. Aber ich kann mich ändern. Und was ich immer ändern kann, ist mein Verhältnis zu Gott. Was ich ändern kann, ist, ich kann Gott an die erste Stelle setzen. Das kann ich ändern. Das ist mein Job. Das ist mein Leben, nicht dein Job. Ich muss es tun. Es ist auch nicht mein Job als Pastor im Leben meiner Gemeinde, Gott an die erste Stelle zu setzen. Das kann jeder nur für sich selber tun. Aber das ist etwas, was in meiner Reichweite ist. Und wenn ich das tue, werde ich meine Umwelt beeinflussen. Ich könnte euch Geschichten erzählen aus meinem eigenen Leben, wo ich mit dem Rücken zur Wand stand und das gelernt habe, Gott zu vertrauen. Und wo Gott mein ganzes Leben upside down gestellt hat. Wo gegen alle Prognosen, gegen alles die Dinge völlig anders gelaufen sind. Und deswegen, das ist etwas, was wir auch immer wieder neu lernen müssen. Mit Gott ist kein Ding unmöglich. Alles ist möglich, sagt Jesus, dem, der vertraut, der glaubt. Aber das Vertrauen, Glauben fällt nicht wie ein Fünf Butter vom Himmel. Es ist etwas, wo Gott sagt, fang an, im Kleinen treu zu sein. Fang an, mir im Kleinen zu vertrauen. Fang an, ein Lebensstil zu leben. Fang an, proaktiv zu werden. Indem du aufhörst, dich zu sorgen. Aufhörst, zu klagen über die Umstände, sondern sagst, ich ändere mich. Und dadurch wird sich mein Leben ändern und die Menschen um mich herum ändern und vielleicht sogar die ganze Nation ändern. Es ist nicht erstaunlich, mal in der Historie auch zu gucken, wie viele großartige Entwicklungen auch in Nationen manchmal durch eine einzige Person angestoßen wurde, aufgestanden ist und einen anderen Kurs gegangen ist. Und niemand hat die Leute vorher gekannt. Niemand. Und was wir denken ist ja, oh, das kann ich, das bin doch ich nicht. Ich glaube, manche dieser Leute hätten sich auch nie träumen lassen. Luther hat auch keine Absicht gehabt, die Welt zu verändern. Er war einfach nur sauer über das Unrecht, was er gesehen hatte. Er hatte keine Absicht, die Reformation anzuzetteln. Er hatte auch keinen Plan, sich so unbeliebt zu machen, um vor den Kaiser zu kommen. Aber war ein Mann, der gesagt hat, okay, in meinem Umfeld kann ich etwas ändern. Ich adressiere das laut, dieses Unrecht. Ich stehe dagegen auf. Das hat Wellen geschlagen. Und Gott wartet heute noch auf Menschen. Vielleicht sitzt jemand hier, der unser Land verändert im Raum und du weißt es heute noch gar nicht. Du willst, dass dein Chef oder dein Ehepartner sich ändert? Gib Gott den ersten Platz. Arbeite mit ihm zusammen, ändere dich und du wirst Wunder erleben. Ich habe mit den blödsten Chefs zu tun gehabt. Und ich habe auch überlegen können, entweder spiele ich das Spiel mit, das heißt, ich haue ihm eine rein, wo es immer nur geht, wo ich kann, oder ich lerne ihn mit der Kraft Gottes zu lieben, ich lerne ihm zu dienen und ändere ihn. Vielleicht hast du mal die Gelegenheit, dir den Film anzugucken, To End All Wars. Hammerguter Film. Geht es um eine Gruppe Kriegsgefangener in einem japanischen Gefangenenlager, englische Kriegsgefangene. Und da sind Christen drunter. Und die werden alle sau ungerecht und brutal behandelt. Die Christen fangen an, ihre Peiniger zu lieben. Sie arbeiten härter, sie dienen härter und Stück für Stück gewinnen sie den Respekt der japanischen Besatzer. Und da ist eine andere Gruppe Gefangener, die genau das Gegenteil machen. Bei jeder Gelegenheit gehen sie dagegen, versuchen auszubrechen. Und sie sind es auch, die ganze Situation ins Negative reinreißen. Und da wird eine sogar gekreuzigt von den Christen, von den Japanern. Aber dann brechen sogar die Japaner zusammen, als sie sehen, wie der sein Leben für die anderen opfert. Das ist ein Hammerfilm, der zeigt, wie man Umstände ändern kann. Nochmals, Das Einzige, was du ändern kannst, bist du selber. Der Splitter im Auge des anderen. Du kannst den Splitter im Auge des anderen, du kannst da zwar draufdeuten, da, aber solange du an deinen eigenen Splitter nicht arbeitest, wirst du nichts erreichen. Was passiert, wenn Natalie jetzt als Beispiel Fehler macht und ich mache auch Fehler, aber ich hacke jetzt auf ihren Fehlern rum? In einem normalen Gespräch würde es auch sagen, halt du doch deinen Mund, guck doch dich selber mal an. Du musst gerade was sagen. Das schon erlebt? Ne? Das führt zu nichts. Aber es bietet sich allzu einfach an. Ne? So, ja, da. Ne? Aber viel schwerer ist es zu sagen, okay, ich sehe, da sind Fehler und so weiter und so fort und zu sagen, hey, was mache ich denn falsch? Kann ich vielleicht dadurch was ändern, indem ich mich ändere, indem ich ein Teil der Lösung werde und nicht ein Teil des Problems, indem ich anfange, mich zu ändern, dadurch gewinne ich auch Autorität, dem anderen vielleicht was zu sagen, wo er dann in mir sieht, ich ändere mich ja auch, wo ich vielleicht auch in einer viel freundlicheren Art reden kann und plötzlich ist der andere auch bereit, sich zu ändern. Und das sind die Wege, das ist das, was Jesus uns eigentlich lehrt und dabei will er uns helfen und dabei geschehen auch Wunder. Und ein Wunder ist auch das, dass wir unseren Arsch hochkriegen auf gut Deutsch, wo wir manchmal gar nicht wollen. Ich ändere mich, ich frage mich und Gott, was kann ich von meiner Seite aus tun, Gott? Was kann ich in meiner Innenwelt tun, um die Situation außerhalb von mir zu verändern? Und Gott wird dir zeigen, Gott wird dir Strategien geben. Und da erlebst du die krassen Sachen dann. Und wir gucken immer nach Abkürzungen, die es nicht gibt. Und wir laufen in die Irre, jahrelang, und hoffen die Abkürzung. Und am Schluss stellen wir fest, dass wir immer noch auf der Stelle stehen. Und sagen, oh Gott, das hätte ich mir doch sparen können. Wäre ich jetzt den Weg Gottes gegangen, wäre ich schon viel weiter. Und du musst es dann doch wieder hinten anstellen. Das ist wie wenn du aus einer Schlange in der Kasse ausbrichst und denkst, da gibt es eine Abkürzung, ich schlüpfe mal da vorne rein und es klappt doch nicht und dann ist dein Platz aber in der Schlange schon besetzt, die Schlange ist noch länger geworden, musst dich wieder hinten anstellen. Ich sag dir, geh lieber gleich in die Schlange rein, vertrau, dass Gott dich da durchträgt. Okay. Das Einzige, was du ändern kannst, ist in dir. Du kannst andere Menschen nicht durch Manipulation ändern. Das funktioniert nicht. Und wenn, dann nur sehr unzureichend. Und du kannst auch Umstände nicht verändern, wenn du manipulierst. Vielleicht bist du jetzt erschüttert und du denkst, das schaffe ich nie. Und du denkst, oh, ich möchte dir jetzt was sagen. Proaktiver Umgang mit Fehlern. Ein solches Leben wirst du niemals. Es wird nie in den Schoß fallen. Nie. Es wird auch nicht kommen, indem ich jetzt hergehe und sage, Schakarabamba und leg Hände auf und jetzt die Salbung ist auf dir, Schwester. Halleluja, sei frei. Und boom, sie kippt nach um. Das ist alles schön und gut. Und nach einer Woche siehst du dieselben Leute wieder rumlaufen, ne, und stehen in der nächsten Reihe, wo sie Gebet haben wollen. Ne? Es geschieht dadurch, dass ich am Montag antrete und sage, ich versuche es. Und dann falle ich eine Stunde später volle Breitseite auf die Schnauze. Aber was dann passiert ist, ich stehe wieder auf, ich schüttel den Dreck ab und ich gehe weiter. Und ich falle wieder auf die Schnauze und ich stehe wieder auf und schüttel den Dreck ab und gehe weiter. Der Gerechte fällt 7-mal und steht doch immer wieder auf. Ich möchte dir Mut machen heute Abend. Durch Fehler wirst du lernen. Du wirst nie dadurch lernen, dass du Fehler vermeidest. Niemals. Und darum lerne Fehler zu umarmen. Lerne Mut zu Fehlern zu haben. Es gibt ein geniales Buch, leider nur in Englisch, von John Maxwell. Das ist einer der besten christlichen Business Trainer in den USA. Das Buch heißt Failing Forward. Durch Fehler nach vorne kommen. Fehler sind nicht dazu da, uns zu verdammen. Fehler sind nicht dazu da, dass wir uns aus ihnen rausreden. Das ist schlimm. Steh zu deinen Fehlern, analysiere sie. Fehler sind nämlich Gelegenheiten zum Lernen. Beginne Fehler positiv zu sehen. Learning by doing. Da, wo du eine Möglichkeit hast, schaff in deinem Umfeld auch eine Kultur, die es den anderen erlaubt, Fehler zu machen. Vielleicht bist du Abteilungsleiter, vielleicht bist du Chef, vielleicht hast du eine gewisse Verantwortung über andere Menschen und schüchter sie nicht ein. Wehe, du machst einen Fehler, ne? Wenn das noch einmal passiert. Ne? Und was passiert? Du kriegst Leute, die nur in Decken bleiben, die Dienst nach Vorschrift machen, die nie innovativ werden. Fehler helfen zur Selbsteinschätzung, eventuell auch zum Positionswechsel. Durch Fehler kann ich auch mal merken, halt mal, das packt, das bin ich nicht. Für den Job bin ich definitiv nicht geeignet. Das, was ich vorhin gesagt habe, ich kann immer zurückgehen. Ich kann immer meine Position ändern. Aber wenn ich nie etwas wage, werde ich auch nie herausfinden, ob es klappt. Und viele wollen gern die Garantie vor. Ja, Petrus zu Jesus, Jesus, ich steige nur auf den Bogen, wenn du mir eine schriftliche Garantie gibst, einen technischen Sicherheitsnachweis und ein TÜV-Zertifikat, dass ich hier auch wirklich stehe auf dem Wasser. Ne? Und Jesus sagt nur, komm. Und er kommt. Und er läuft auch eine Weile. Ne? Und säuft dann ab. Und Jesus hält ihn und guckt ihm liebevoll ins Gesicht und sagt, hey, warum hast du gezweifelt? Fehler ermutigen zum Bessermachen, Improvement. Ein Fehler ist auch dazu da zu sagen, hey, das kann ich noch besser. Ich habe nicht alles gegeben. Gott hat überhaupt kein Problem mit dir, wenn du Fehler machst. Überhaupt nicht. Und du wirst Dinge nur lernen, indem du Fehler machst. Du wirst Gottes Stimme nur dadurch hören lernen, indem du Fehler machst. Du hörst was, ja, da gehe ich jetzt mal rein. Bumm, es ist scheiße gelaufen. Das war doch nicht Gott, ne? Und ich sagte, Gott wird aber auch verhindern, dass dir dadurch ein großer Schaden erwächst. Er liebt dich doch. Meinst du, dass Gott im Himmel sitzt mit der Schrotflinte und sagt, oh, jetzt, bumm, schießt ab, ne? Gott freut sich so sehr, wenn er sieht, wie du sagst, jetzt, oh ja, ich habe dich gehört, Gott, und gesagt, oh, das war ich zwar nicht, aber er denkt so zumindest. Und Gott sagt, hey, schau mal, Engel, er meint, ich habe gesprochen und er gehorcht. Ne? Und Gott sagt, es ist nicht großartig. Ne? Er wird zwar dahin fallen, kein Problem, Engel, ey, passt auf, dass es nicht zu schlimm wird. Ne? Und dann hebt dich Gott wieder auf und sagt, hey, nochmal. Und dann hörst du vielleicht nur den ersten Satz von dem, was Gott sagt. Ne? Und du hast überhört, dass Gott sagt, und nach 3 Meter geradeaus rechts abbiegen, dann gehst 10 Meter geradeaus, bumm, liegst du wieder da. Ne? Und Gott sagt, hey, aber guck mal, toll, Engel, er hat es schon noch mehr verstanden. Ne? So, Gott hat kein Problem mit deinen Fehlern. Er wird auch nicht zulassen, dass die Fehler dich umbringen. Das ist der Film Matrix so toll. Weiß nicht, wer das gesehen hat. Ne? Wie die da dann wieder von einem Hochhaus springen müssen. Und alle sitzen am Fernsehschirm und sagen, er schafft's. Nee, er schafft's nicht. Und er rennt und stürzt auf die Straße. Ne? Das war natürlich alles nicht echt. Und dann sagen sie im Controller, naja, alle versagen beim ersten Mal. Ne? Das war so krass, weil ich dachte, hey, das ist genauso läuft zum Himmel ab. Ne? Wo du voller Glauben sagst, ich mach's jetzt. Ne? Und es geht voll daneben. Und Gott sagt, hey, kein Problem, alle versagen beim ersten Mal. Ne? Und er hilft dir auf und er passt auf, dass du keinen unnötigen Schramm abkriegst. Und er sagt, komm jetzt auf, weiter versuchen. Wie lernt ein Kind laufen? Lernt es sofort. Es steht einmal auf und dann läuft es. Hey, das fällt 1000 Mal hin. Und wir sind so stolz als Eltern über die ersten Schritte. Und wir sagen noch nicht, hey du Blödmann, streng dich doch mal endlich an. Hör mal, das muss doch klappen. Für was hast du denn deine Füße? Ne? Wir sind total stolz auf das Kind, ne? und überschlagen uns, oh, 3 Schritte jetzt, boah! Und ich denke, für das Baby ist es manchmal auch vielleicht frustrierend, ne? Aber es steht dann wieder auf und macht weiter, solange bis es klappt. Das ist, wir müssen mal lernen, von diesem abgedrehten, charismatischen Wirrwarr wegzukommen. Ich bin immer noch von Herzen, Seele charismatisch, aber ich habe in 10 Jahren jetzt einiges entdeckt, wo ich sage, das ist echt scheiße, ne? Wo wir einfach glauben, dass Gott alle natürlichen Prozesse ausschaltet und alles nur noch mit der Macht der Salbung kommt. Ne? Das ist ein Schwachsinn. Gott hat natürliche Prozesse in seinem Leben zugelassen, dass wir etwas lernen. Und du lernst durch Fehler. Du wirst nur gut durch Fehler, nur durch Fehler wirst du wirklich gut. Fehler helfen dir auch, du hast dann, wenn du mal was wirklich geleistet hast, dann hat es auch einen Wert für dich. Du hast es erarbeitet. Es ist auch kostbar für dich. Du wirst die Gabe an das, was du hast, auch anders behandeln. Du wirst auch lernen, andere Menschen anders zu würdigen, die etwas erreicht haben, weil du dann sehen kannst, sagen kannst, Mensch, was der aber auch an Fehlern gemacht haben muss, was da auch Niederlagen hinter der Karriere stecken, was da schon an Stunden der Dunkelheit stecken, wo er sich trotzdem aufgerafft hat. Ne? Wir sehen oft immer nur den Erfolg. Aber wir sehen nicht den Schweiß, das Blut und die Tränen manchmal dahinter.
Wenn andere auch immer den Erfolg sehen, ne? Wenn man es geschafft hat, dann spricht dann jeder Positives zu. Aber wenn man es währenddessen mal versucht, was noch niemand geschafft hat,
ja, aber deswegen,
dann muss ich fernhalten von anderen.
Aber das sind wieder die Leute von außen von dir. Ja. Du kannst das nicht ändern.
Dann
wir leben in einer Welt, die schon zum Teil so
tickt. Aber einbrösler dann, würde ich sagen.
Aber das ist das, was du verhindern sollst, ne?
Nee, wie Mose in die Wüste gegangen ist.
So. Der ist nicht deshalb in die Wüste gegangen, er ging aus einem ganz anderen Grund in die Wüste. Okay. Verteidige ich meine Fehler? Rede ich mich raus? Wälze meine Verantwortung ab? Werde ich vielleicht vom Menschen mit einem blauen Auge davon? Es gibt ja die Leute, die reden sich immer elegant irgendwie raus. Doch mal davon gekommen. Aber es ist eine Last, die immer größer ist dann. Weil der Fehler ist nämlich immer noch da. Es ist dein Fehler. Und du wirst ihn in die nächste Situation auch wieder reinnehmen. Guck mal, warum haben wir so hohe Scheidungsraten? Die meisten Menschen leben in der Illusion, wenn eine Beziehung nicht funktioniert, trenne ich mich, und dann finde ich den Traumpartner. Dann wird alles gut, weil das Problem war ja nur mein Partner. Das war ein Arschloch und jetzt kommt der König, die Prinz, die Fee, und dann wird alles gut, ne? Das Problem ist aber, dass sie nicht das Päckchen Dreck sehen, was auf ihrem eigenen Rücken hängt. Und das nehmen sie in die neue Beziehung mit rein. Und das kracht dort genauso wieder. Und wieder und wieder und wieder. Und das Problem ist oft, weil die Leute sich nicht selber ändern, sondern die Änderung immer außerhalb von sich erwarten. Deswegen gehen so viele Dinge schief. Es gibt selbst Christen, die kommen aus einer gescheiterten Beziehung raus und schon sind noch nicht mal richtig draußen, wollen sie schon in die nächste Beziehung reinjumpen. Und du siehst ganz klar, hey, das sind Fehler, das sind nicht aufgearbeitete Probleme, und die werden wie eine Bombe genauso hochgehen. So, und deswegen, wir müssen anfangen, auf uns mal zu schauen und zu sagen, hey, was kann ich denn ändern? Und irgendwo bin ich immer auch ein Teil des Problems. Nochmals, ein Gerechter fällt 7-mal und steht doch immer wieder auf. Hab keine Angst vor Fehlern. Hey. Fehler sind absolut wichtig und Gott erlaubt sie dir. Und Gott bewahrt dich in den Fehlern. Gott hält dich in den Fehlern. Er sagt, ich halte dich fest bei meiner rechten Hand in Jesaja, dass wenn du stolperst, wirst du nicht fallen und liegen bleiben. Ich bin so ein kleines Kind, das wird schon gesehen, Papa läuft und der kleine Kerl. Ne, stolpert drum und wird dann zum Vater einfach so mitgezogen. Manchmal der Vater so stumpf und schleift dann den kleinen Kerl hinter sich her. Ne? Aber er fällt nicht. Ne? Und so ist mit Gott. Gell? Du bist an seiner Hand und du stolperst, aber du wirst nicht zu Boden gehen. Er trägt dich weiter durch. Ne? Deswegen ist es uns so wichtig, auch im CZK, dass wir wollen unseren Leuten lernen, eine Identität in Christus zu kriegen, zu wissen, wer sie sind, wie sehr sie geliebt sind, wie kostbar wir sind für ihn. Jeder, auch wenn du dich noch für so ein kleines Licht hältst. Unser Ziel ist, unser Leben mit Gott selber zu bestimmen und nicht mehr länger nach den Drehbüchern anderer Menschen oder der Umstände oder der Furcht. Und das wird, wenn du daran treu bist, dich zu einem Lebensstil führen, der erfolgreich wird, der Zeugnischarakter hat. Du musst dir nämlich nicht mehr viel Blabla machen, sondern die Leute werden von alleine sagen, hey, wer bist du? Und ich sehe, du hast irgendwie, lebst du anders. Was ist dein Geheimnis? Und dann werden wir wirklich Zeugen Christi. Das ist, was Jesus sagt, seid meine Zeugen. Ich habe eine kleine Hausaufgabe, die ist dann auch drin. Versuch die mal in irgendeiner Woche zu machen. Stärke deinen Charakter, Nimm dir kleine Verpflichtungen vor, die du einhältst, auch gegen deine Gefühle. Jeder hat so Blackspots, ich auch eine ganze Menge, Sachen, die man nicht wirklich gern macht, wo man sich größer geht drumherum. Und versuch mal so eine Sache dir zu schnappen und versuch sie mal durchzuziehen, gegen dein Gefühl. Ohne die Handauflegung, ohne die Salbung, die vom Himmel kommt, sondern einfach sagen, ja, ich überwinde, ich bemühe mich mal, ich kämpfe mal, ich blut mal, ich schwitze mal. Du wirst merken, dass es funktioniert. Und du wirst plötzlich merken, dass du ja in der Tat die Kraft hast zu überwinden, wo der Teufel dir läuft und sagt, das schaffst du nie, unmöglich. Und was passiert? Dein Charakter verändert sich. Und Charakter, wisst ihr, was Charakter heißt? Prägung. Prägung. Charakter findet immer unter Druck statt. Das heißt, Druck von außen. Charakter entsteht nicht durch Handauflegung. Niemals. Niemals. Das ist der größte Irrtum, den es gibt. Dein Charakter wird sich niemals durch Handauflegung ändern. Ob das Benny Hinn, Rainer Bonke oder sonst wer ist, das wird sich nicht ändern, dein Charakter dadurch. Salbung ist ein Initiierungsprozess. Jemand kann durch Handauflegung etwas prophetisch in dein Leben reinsprechen. Das kann, in meinem Leben sind ein paar Sachen prophetisch reingesprochen worden, aber mein Job war, diese Dinge A, zu glauben, B, sie beständig in meinem Herz zu bewegen und C, ihnen nachzujagen, das heißt, mein Leben danach auszurichten. Und das hat damit zu tun gehabt, diszipliniert zu sein, furchtlos in Situationen reinzugehen, wo die äußeren Umstände sagen, das kann niemals wahr werden, das wird nie funktionieren, und zu sagen, ich bleibe auf Kurs. Dann hat Prophetie, dann hat Salbung einen Sinn. Aber eine Salbung zu empfangen und sitzen zu bleiben und zu sagen, jetzt warte ich, bis es kommt, ne? Da kannst du warten, bis du schwarz wirst. Ne? Sei ein Teil der Lösung und nicht das Problem. Im Geschäftsleben oder in der Familie oder wo erwarten wir oft, dass die anderen sich ändern. Aber wir sind es eigentlich, die sich ändern müssen. Werde die Lösung. Änder du dich. Kritisiere nicht, mach es besser. Sei ein Modell. Verurteile nicht. So, es ist leicht, ich merke das auch, sozusagen, oh Scheiße, hast du blöd gemacht und so. Sondern ermutige zum Bessermachen. Man kann Kritik auch positiv formulieren, sodass der andere ermutigt ist. Dass ich sage, hey, du hast das eigentlich ganz gut gemacht, aber ich bin überzeugt, mit deinen Anlagen, mit deiner Gabe, die in dir ist, kannst du es noch viel besser. Was passiert? Ich sage, was? In mir ist eine Gabe, in mir eine Anlage? Ich kann sagen, ja, natürlich. Ne? Also Sascha, das war ja wohl voll scheiße, Bill, was du da gemacht hast. Ne? Dann, Dankeschön. Ne? Das ist die Frage, wie kommuniziere ich? Verurteile nicht, ermutige zum Besten. Beobachte deine Sprache, vermeide reaktive Äußerungen. Ja, die Umstände sind schuld. Ach, wenn das besser gewesen wäre. Ja, wenn der Uwe heute nicht so lange geschwätzt hätte, dann hätte es noch ins Kino geschafft. Überleg dir genau, was du über dich selber sagst, über deine Umstände sagst, über dein Leben sagst, über deine Zukunft sagst. Ja. Und beginne mal, über dein Leben Positives auszusprechen. Beginne dich selber mal zu loben. Hör auf zu sagen, ich Arschloch, ich Idiot, ich Depp, ich blöder Sack, jetzt ist mir das schon wieder passiert. Ne? Wir alle haben so unsere Sprüche, unsere Lieblingsnamen, auch für uns selber. Erwarte Änderung nicht von anderen, sondern ändere das, was du ändern kannst. Und wenn du denkst, das Problem ist außerhalb von dir, dann ist genau das dein Problem. Wirf diese Haltung über Bord, erlerne ein proaktives Leben. Okay, wir machen nochmal 5 Minuten Pause und dann stürzen wir uns. Jetzt machen wir wirklich 5 Minuten, ja, sonst das müssen wir länger machen. Ja.